2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 14. August 2023, sind gut anderthalb Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Pokalspiel vom vergangenen Samstag. Das Spiel zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem FC St. Pauli endete mit 0:5. Die Torschützen in ihrer Reihenfolge. Erik Smith bringt nach einem direkten Freistoßtreffer den FC St. Pauli in der 24. Minute in Führung. In der 58. Minute ein Eigentor vom Torhüter des SVA Damian Schobert, wobei man da auch drüber streiten kann, ob Kerem Sari da nicht auch seine Finger mit im Spiel hatte. In der 68. das 0:3 durch Elias Saad nach Vorlage von Erik Smith. In der 70. Foul-Elfmeter verwandelt durch Marcel Hartl zum 0:4 und in der 88. Minute macht Dapo Afolayan mit dem 0:5 den Deckel drauf. Ich bin Yannick und begrüße, wie schon im Hingespräch, zum einen den Timo.
Moin, guten Tag.
Und der Tobi ist auch wieder da.
Ganz genau, hallo.
Moin ihr beiden, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ja, bevor wir aufs Sportliche schauen, wollen wir erstmal so ein bisschen gucken, wie war denn so euer Spieltag? Ihr seid ja wahrscheinlich aus Bremen direkt angereist. Erzählt doch einfach mal so ein bisschen nacheinander. In Reihenfolge ist mir relativ egal, wie so euer Spieltag erstmal bis zum Anpfiff verlaufen ist.
Wir sind nicht ganz beide aus Bremen angereist, aber ich sag mal, wir haben uns in Delmenhorst am Bahnhof getroffen. Und dann sind wir, wie viele St. Pauli-Fans sicherlich auch, zu Fuß vom Bahnhof Richtung Stadion gelaufen. Was ganz interessant war, weil die Fußgängerzone von Delmenhorst bei dem schlechten Wetter, das vormittags ja noch herrschte, ziemlich ausgestorben war. Der Wochenmarkt hatte sich dann gerade abgebaut und das Einzige an Menschen, was man laufen sah, waren eben mehrheitlich Fußballfans, entweder St. Pauli oder Atlas, wobei ich sagen würde, wir haben hauptsächlich Atlas-Fans gesehen, die sich durch die Fußgängerzone bewegten.
St. Pauli-Fans haben wir hauptsächlich gesehen, oder?
St. Pauli-Fans, genau. Meinte ich, ganz genau. Entschuldigung, genau, St. Pauli-Fans. Und Timo hat dann nochmal kurz den Stadtführer spielen müssen auf dem Rathausplatz, als wir da eine ziemlich große Gruppe von Pauli-Fans gesehen haben, die etwas ratlos dastanden und nicht ganz wussten, laufen sie jetzt links rum oder rechts rum oder geradeaus. Und dann haben wir sie noch in die Kneipe geführt, weil die noch Durst hatten. Ja, und dann standen wir dann vom Stadion.
Genau, lass mich kurz reingehen. Ich hatte den einen oder anderen Fan gesehen, da dachte ich, okay, der geht jetzt genau unsere Route, die wir im vorigen Spiel beschrieben haben. Da dachte ich, okay, da wird jemand nochmal fleißig auf dem Hinweg den Millern-Ton gehört haben. Sehr, sehr vorbildlich. Und dann sah ich eine Gruppe, die sah nicht so aus, als hätten sie den Millern-Ton gehört. Und da habe ich praktisch meine Worte aus dem Podcast einfach nochmal wiederholt auf das Rathaus im Jugendstilhaus im Jugendstil hingewiesen. Das war ganz witzig, die haben sich da auch sehr drüber gefreut und dann fragten sie nach einer Kneipe, wo denn jetzt die nächste Kneipe ist. Das heißt, sie mussten nochmal die Spur korrigieren und dann sind sie leider direkt in die erste Kneipe auch reingelaufen, die sie gefunden haben und das war die einzige der Horster HSV-Kneipe. Da mussten wir herzlich lachen, sind dann aber im Regen schnell weitergegangen. Tatsächlich können wir auch noch kurz erzählen, ich habe das hier aufgebaut, das kann man nachträglich vielleicht nochmal bei unserem Insta-Account sehen. Wir haben dann fleißig Aufkleber getauscht mit den St. Pauli-Fans. Hier liegen locker 10 verschiedene Aufkleber vom FC St. Pauli und so weiter drumherum. Also es war zumindest mit uns ein reger Austausch mit den St. Pauli-Fans.
Und sehr herzlich.
Das klingt doch wunderbar und dann hoffen wir mal, dass sie in der Kneipe zumindest freundlich gesagt bekommen haben, dass sie vielleicht eine Tür weitergehen sollen und dann...
Ich glaube ganz ehrlich, dass sie freundlich begrüßt worden sind und einfach Bier getrunken haben.
Und einfach Bier getrunken haben, das glaube ich eben auch. Das ist ja in Delmenhorst schwierig, Kneipen nach Fußballvereinen irgendwie zu prägen. Es gibt nur einen HSV-Fanclub oder den gab es wahrscheinlich, gibt es hier mittlerweile auch gar nicht mehr, der sich halt immer in dieser Kneipe getroffen hat, wo aber sonst 90% der Gäste wahrscheinlich Werder-Fans sind. Also das Delmenhorst ist eigentlich in der Hinsicht relativ tolerant.
Okay. Ja, der Zusatz in der Hinsicht hat mir gefallen. Ja, ich kann ja auch mal kurz von mir berichten. Ich hatte ja im Vorgespräch schon gesagt, dass wir mit dem Auto angereist sind. Da haben wir auch durch Kontakte vom Verein dann mit ein bisschen Hin- und Her telefonieren dann auch einen Parkausweis bekommen und konnten quasi hinter dem VIP-Eingang, ist das glaube ich, also da auch, wo auch der Mannschaftsbus stand, parken und ja, haben uns da ein bisschen, ja, nicht, dass wir uns vorher unsicher gefühlt haben, aber der Bulli ist halt schon sehr auffällig und ja, es reicht ja, wenn 2, 3 Hoshis da vorbeikommen und finden, man müsste den mal umdekorieren. Von daher statten wir da auf jeden Fall besser als ja, auf diesem Parkplatz gegenüber von so einem Kiosk ist das, glaube ich, da direkt am Stadion und da ist auch so ein Burgerladen. Als ich Timo dann beschrieb, wo wir geparkt haben zuerst, fragte er dann lustigerweise, welcher denn? Also scheint mehr als einen Burgerladen in Delmenhorst zu geben, zumindest im Umkreis des Stadions. So, und dann ja, kamen wir auch problemlos rein und da muss ich tatsächlich ein Lob aussprechen. Delmenhorst war unglaublich gut aufgestellt, was ja die Men and Women Power anging, vor allem Betonung auf Women Power. Ich habe 10 Ordnerinnen gezählt. Das ist selbst bei Bundesligisten nicht alltäglich. Also wir waren schon mal auf Schalke und hatten genau 2, die sich dann um unsere weiblichen Fans gekümmert haben und der Rest waren Männer. Von daher lief der Einlass super problemlos. Auch da sind wir freundlich empfangen worden. Das muss ich an dieser Stelle erstmal als Lob loswerden. Gut, dann sind wir ja quasi alle 3 im Stadion angekommen. Wo habt ihr euch denn dann so aus Sicht der St. Pauli-Fans positioniert?
Ja, wir waren direkt gegenüber von euch. Wir waren auch in der Kurve, allerdings in der anderen. Und ich sag mal, jeder, der nicht auch im Stadion gewesen ist, das ist so ein bisschen irrgläubig. Wir waren zwar in der Heimkurve, aber das war im Grunde die Gerade, wenn du so willst, weil wir waren extrem weit weg vom Spiel. Aber das war nicht die Fankurve im eigentlichen Sinne, dass da die supportenden Fans waren, sondern es war einfach eine ruhige, angenehme Kurve mit einem Bier- und Wurststand vom Schützenverein. Bei uns waren eben nicht die Fangruppierungen Block H und Block M und so weiter. Wir waren da sehr, sehr abseits von.
Ja, die standen ja quasi aus St. Pauli-Sicht gesehen links, ne? Unter diesem.
Genau, die standen von uns aus gesehen rechts. Aber das kann man so, ja. So zusammenfassen.
Muss ich nochmal eben reingrätschen. Das Stadion ist ja in den seltensten Fällen so voll wie jetzt am Sonnabend gewesen. Und auf der Tribüne findet man eigentlich sonst auch immer einen Platz, wenn man kurz vor Anpfiff noch eine Eintrittskarte kauft. Deshalb sind diese Kurven eigentlich nie belegt. Also natürlich der Teil, wo ihr jetzt wart, die Kurve, da sind meistens dann die Auswärtsfans, aber halt auch in den allermeisten Fällen in erheblich kleinerer Zahl. Ne? Von daher ist dann die Tribüne der Ort des Geschehens und dass da sich da die Fangruppierungen niederlassen, auch irgendwie nachvollziehbar.
Genau, mir war nur ganz wichtig, nochmal zu sagen, wenn es gleich darum geht, wer dort gesehen wurde, was für Sprüche da fielen oder nicht, das ist für uns ziemlich Hörensagen. Wir standen dazwischen Wir standen da zwischen einem befreundeten Junggesellenabschied, bei dem wir nie eingeladen waren, haben da einfach weiter noch die Hopfenkaltschale und die Performance beim Bierverkauf getestet. Fast noch mehr als die sportlichen Inhalte. Aber von daher können wir sagen, wir haben was wirklich irgendwie im Block H passiert ist, weil wir ja eben da im Vorgespräch auch viel gesprochen haben, nichts von mitbekommen, nicht live.
Ja, also tatsächlich ist auch jetzt bis auf den Scheiß St. Pauli, aber das kennen wir auch nicht nur von Leuten, die eher Rechtstendenz sind, sondern auch von anderen Fernsehen. Also mehr als das ist bei mir auch nicht angekommen. Aber jetzt springen wir ja schon abseits des Platzes. Lasst uns erstmal auf den Platz gehen. Bevor es aber losging, fand ich ganz charmant erstmal, das war nämlich auch die erste Assoziation von meinen Kollegen Michael und Kasche, als es darum ging, dass wir ja gegen Delmenhorst spielen, das Lied von Element of Crime wurde gespielt und dann sehr sympathisch auch unsere Hymne, also quasi als Begrüßung für die Gästefans, fand ich zumindest sehr charmant und auf jeden Fall um Welten besser als ja, Böse Onkels, was ja irgendwie im Vorfeld auch kursierte, dass das da gespielt wird. Wobei du, Timo, mir auch gesagt hattest, dass das deines Wissens nach gar nicht mehr gespielt wird, war dann auch jetzt am vergangenen Samstag nicht der Fall. Habt ihr noch was zu den Geschehnissen vor Anpfiff, sonst könnten wir das Sportliche kurz besprechen?
Da können wir kurz reingehen, weil wir, glaube ich, beide ein bisschen Tränen in den Augen hatten. Der sportliche Leiter und Organisationschef Basti Furken hat da nochmal eine Rede gehalten. Das ist jetzt für den eigentlichen St. Pauli-Fan gar nicht so wichtig, aber das hat nochmal eben gezeigt, na, das passiert nicht ganz oft, dass der Sportchef, der die Mannschaft zusammengestellt hat, der gleichzeitig 2. Vorsitzender ist, vom Spiel eine Rede hält und sagt, wie sehr er Delmenhorster ist, wie sehr er sich freut, dass er das für diese Stadt machen kann. Damit natürlich auch die gesamte Stadt und alle Einwohner meint. Und das war für Delmenhorst, für den SV Atlas, war das einfach ein ganz, ganz, ganz besonderes, wichtiges, tolles Spiel und Ereignis. Man ist ja in diesem Jahr auch abgestiegen und das war das absolute Highlight in dem Jahr. Und da haben einfach Super viele Ehrenamtliche mitgeholfen, da hat er nochmal drauf hingewiesen. Und es war schon auch ein Feiertag für diesen Verein. Und das hat man in dieser Szene gesehen. Da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf. Aber wenn wir die Anmo einfangen, bis zum Anpfiff, war das schon auf jeden Fall ein super Feiertag. Und darüber hinaus und dann nachher ja irgendwie auch. Aber das ist die Grundsituation, über die wir sprechen.
Ja. Stimmt. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Sollte nicht unerwähnt bleiben, dass da ja viele Frauen, Männer, Kinder an dem Tag sich beteiligt haben, damit das auch alles so funktioniert, wie es ja dann funktioniert hat. Und ich glaube, da kann man wirklich, bei allen Begleiterscheinungen, über die wir gleich noch sprechen, da kann man wirklich nichts bemängeln. Ich habe auch irgendwie gesehen, dass man sich dann damit, dass man das gerne nach außen trägt, ist natürlich dann auch logisch, dass ein St. Pauli-Fan, also im Rollstuhl sitzend, sich bei Atlas gemeldet hat und sich bedankt hat für den tollen Service in Bezug auf Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung. Genau, also ich glaube, da kann wirklich niemand, der vor Ort war, irgendwas bemängeln. Es gab sogar Pommes, das vermissen wir am Millantor immer noch. Und genau, also ich glaube, ringsrum organisatorisch gibt es wirklich nichts zu bemängeln. Dann gehen wir doch wirklich mal ins Sportliche und wie ich eben schon angekündigt habe, es dauerte bis zur 24. Minute, bis dann durch einen Standard der vermeintliche Favorit, das würden manche St. Pauli-Fans sicherlich anders sehen, dass wir bei einem Fünftligisten von Haus aus der Favorit sind, aber dann gingen wir durch Erik Smith in Führung, wunderschöner Freistoßtreffer, aber wie habt ihr denn vielleicht so die ersten 20, 25 Minuten bis zu diesem Treffer gesehen?
Also ich würde tapfer. Also wenn du gegen den drei Klassen höher spielenden Gegner nicht super früh baden gehst, ist natürlich immer ein Erfolg. Dann ist es eine Standardsituation, die reingeht. Im Grunde, sage ich mal, aus dem Spiel heraus stand es zur Pause 0-0. Wenn du dann einen Individualisten hast, der da das 1-0 macht. Also wir sind, glaube ich, mit der ersten Hälfte sportlich völlig zufrieden.
Die erste Hälfte war beeindruckend. Aus Atlas Sicht fand ich, weil es hätte auch nach 45 Minuten ja ganz anders stehen können. Und die Verteidigungsleistung, die der Verein da an den Tag gelegt hat, die war schon bemerkenswert. Das ist eben zur Halbzeitpause 1-0 stand für St. Pauli. Damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet.
Genau, ich glaube, es gab ein, zwei Chancen auf Atlas Seite auch. Das war ja von uns dann sehr weit weg, dieses andere Tor in der ersten Hälfte. Ja. Und trotzdem, die Sportschau hat es mir nachträglich nochmal gezeigt. Das hätte auch anders in die Pause gehen können. Natürlich 3-4-0 für St. Pauli, aber eben auch 2-1 für Atlas. Und von daher kann man da, glaube ich, sportlich mit der ersten Hälfte zufrieden sein und sich das auch irgendwie einrahmen und an die Wand hängen.
Ja, ich glaube, ihr sprecht die Chancen von Stütz und von Manserei an, ne? Also Stütz, der ja so ein auch aus der Distanz abzieht und der Ball springt dann noch so komisch auf vorm Tor und Burchert ist aber dran und legt ihn zur Ecke.
Ihr hattet ja wirklich.
Ne, ich wollte die Chance von Manserei noch mit reinnehmen, wo Saliakas sich verschätzt und Manserei dann relativ frei aufs Tor zulaufen kann und Burchert sich groß macht. Die Chance wollte ich noch mit reinnehmen.
Ihr hattet Losglück oder Glück beim Münzwurf, meinetwegen, nicht? Dass ihr in der zweiten Halbzeit das Tor gesehen habt. Weil ich glaube, von der Verteidigungsleistung des SV Atlas habt ihr in der ersten Hälfte auch nicht viel sehen können, oder?
Nee, das war dann auch wiederum sehr weit weg, ja. Aber dieses, wenn wir schon in die zweite Hälfte springen wollen, dieses Stepstick-Tor, also muss man ja wirklich mal sagen, ne, bei aller sportlichen Rivalität, aber wie heißt der?
Kerem Sari, meinst du?
Ja, Kerem Sari kann einem wirklich auch als Gästefan leid tun. Der hat ja wirklich einen gebrauchten Tag, sieht erst kurz vor der Halbzeit die gelbe Karte, ist dann an diesem Slapstick-Tor beteiligt, wo er noch helfen will, weil euer Torwart den Ball nicht richtig unter Kontrolle hat und es schon droht, der Ball im Tor zu landen und dann schießt er den Torwart quasi an und davon geht der Ball ins Tor zu 0-2. Ja, und dann sieht er im Verlauf des Spiels bei dem Foul-Elfmeter oder im Vorfeld des Foul-Elfmeters gegen Hartl dann auch noch die Gelb-Rote. Also für den war das wirklich ein gebrauchter Tag bei aller Feiertagsstimmung, die vielleicht sonst herrschte.
Lass mir die Seitengeschichte. Kerem Sari, viele Grüße an ihn. Den verbinde ich. Ich darf ja hin und wieder Atlas-Spiele kommentieren bei Delmen News. Kerem Sari verbinde ich gerne mit der Kerem-Kulturkneipe, die es lange in Delmenhorst gab. Und ich glaube, dass sich in der Kerem-Kulturkneipe, die gar nichts mit ihm zu tun hat, früher immer der St. Pauli-Fanclub getroffen hat. Von daher ist es ganz witzig, dass Kerem Sari dem FC St. Pauli die Tür geöffnet hat.
Okay. Auf den Querverweis kommt, glaube ich, auch nicht jeder, aber gut.
Deshalb redet ihr ja mit uns. Genau. Und dann war die Tür auf durch Kerem Sari und dann ist ja, ich sag mal, ohne Kerem hättet ihr keine Chance gehabt, aber so
war die Tür. Er hat ein schönes Tor aufgezogen.
Tatsächlich, Damian Schubert wurde ja nach dem Spiel auch als Spieler des Spiels gewählt bei Sky. Von daher wurde das wahrscheinlich alles Kerem Sari angelastet, aber wie gesagt, herzliche Grüße, das ist nicht so böse gemeint. Guter Junge, guter Abwehrspieler.
Ja, also wirklich, wirklich einfach unglücklich dann in also sich da im Mittelfeldkreis, glaube ich, also im Mittelkreis irgendwie da schon die Gelbe abzuholen, ist halt auch unnötig so. Also warum musst du dann faul ziehen, was gelbwürdig ist? Und dann, ja gut, dass das Einsteigen gegen Hartl ist auf jeden Fall auch gelb und dementsprechend dann zusammengefasst die Ampelkarte. Jetzt haben wir noch kurz unterschlagen, das muss ich noch aber noch kurz erwähnen, weil ich einfach ein riesen Fanboy von ihm bin. Elias Saad hat ja schon vorher auf 0-3 gestellt, bevor dann der Elfmeter von Hartl kam. Und ja, er hat, da spielt ein Zweitligaspieler, also jetzt Zweitligaspieler gegen einen jetzt wieder Fünftligisten und umkurvt da drei Abwehrspieler, als wären sie einfach nur so Trainingsstangen. Aber man muss ja auch dazu sagen, der hat ja bis letzte Saison auch noch bei Norderstedt gespielt, ne? Also der hat jetzt auch nicht so viel Profi-Erfahrung und ja, von dem bin ich einfach Riesenfan und freue mich drauf, was der uns noch für schöne Zaubertore und Zauberdribblings und was auch immer noch alles bescheren wird.
Genau, Bremen hat ein Auge da drauf, kann ich jetzt aus Bremen mal eben sagen.
Ja, wenn Bremen einen mehrstelligen Millionenbetrag auspackt, können sie ihn gerne haben. Nein, also das ist ja vollkommen klar, wenn der jetzt hier in der Saison durch die Decke geht, dass dann Interesse geweckt wird, aber ich habe jetzt auch gar nicht im Kopf, das wird ja auch von Vereinsseite mittlerweile gar nicht mehr so offen kommuniziert, wie da die Vertragsmodalitäten sind. Aber ich sag mal so, wenn wir dafür Geld sehen, dann lasse ich Spieler auch gerne gehen. Liebe Grüße auch an Jakov Medic, der ein wunderschönes Tor für Ajax Amsterdam geschossen hat. Aber ja, wie ich das von euch beiden schon aus dem Vorgespräch gewohnt bin, wir schweifen ab. Genau, dann kurz nach dem, also im Zuge des Elfmeters dann halt Atlas nur noch zu 10 und kurz vor Ende macht dann Afolaya mit dem 0-5 aus Atlas Sicht den Deckel drauf. Trotzdem wurde, glaube ich, nach dem Spiel durchgesagt, ja, dass das irgendwie ein erwartetes Ergebnis war, aber trotzdem ein schönes Spiel und man hat sich gefreut, uns da so zu empfangen. So sinngemäß habe ich das noch so grob im Kopf. Habt ihr zum rein sportlichen Geschehen noch was zu sagen?
Ich nicht.
Genau, ich habe jetzt voller Euphorie das Mikrofon angestellt, weil ich finde, dass wir da was zu sagen müssen. Aber eigentlich, das war ja erwartungsgemäß, das war dann relativ hoch. Es war am dichtesten an deinem Tipp, Yannick, mit 5-1. Wir hätten uns natürlich ein Tor gewünscht. Ich glaube, Shamsu Manzarei, wahnsinnig netter Typ übrigens, hätte sich auch ein Tor gewünscht. Der war ja zweimal kurz davor oder zweimal in guter Gelegenheit, kann man so sagen. Das wäre noch schön gewesen an sich. Gehen wir da, glaube ich, aber zufrieden mit nach Hause. Ja. Gerade weil es nach hinten raus dann die Tore fielen. Das kann man, glaube ich, machen. Ich glaube, dass einige Elemente, sowohl die organisatorischen als auch die spielerischen, Werbung dafür waren, den kleinen Niedersachsen-Pokal zu gewinnen und demnächst nochmal wieder in den DFB-Pokal zu rutschen.
Wunderbar. Dann können wir das Sportliche ja damit abschließen und ich denke auch, also gerade im Verlauf dann, also gerade wenn du dann in der 68. und 70. noch so zwei Nackenschläge bekommst, ein Spieler weniger bist dann und irgendwann, ihr habt ja auch im Vorgespräch so kurz die Trainingsbedingungen von Atlas angerissen, so da sicherlich auch immer eine Frage der Kondition und ja des Fitnesszustands, so ich meine, das sind dann alles keine Profis, von daher ja, schließen wir das Sportliche mal ab. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Care Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Bei mir gibt's heute Abend mal wieder das Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei. Das geizt zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein. Ganze 18 Milligramm pro 100 Milliliter sind darin enthalten. Die perfekte Mischung aus Kaffee und Bier für meinen Geschmack und dazu auch noch alkoholfrei. Wenn ihr dieses und andere leckere Biere von Care Wieder entdecken wollt, geht ihr auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und wie immer der Hinweis, Bier sowohl mit als auch ohne Alkohol immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Und wandern auf die Ränge, da gab es einen Tweet vom AfD-Watch Bremen, dass unter anderem die, ja, Zitat, braune Rotlichtgröße Stefan Ahrlich im VIP-Bereich gesehen wurde und unter anderem der Sänger der rechtsradikalen Band Kategorie C, Hannes Ostendorf, im Fanblock war. Ich hatte dann auch noch dazu passend einen Tweet gesehen von einem User namens Hawkeye, der sagte, ja, man sollte vielleicht auch da mal gucken, welchen Freundeskreis der Sponsor Carsten Borgmeier hat, der ja da auf einem Foto zu sehen ist mit Tim Wiese und Heiko Dörfer, dem Chef der radikalen Kameraden, der wohl ein guter Freund von eben jenen Hannes Ostendorf ist. Ja, versuch doch mal so ein bisschen einzuordnen, weil es gab ja auch noch einen Banner von uns und so, aber dazu kommen wir vielleicht gleich. Erstmal dieses Jahr wieder die Präsenz von wirklich bekannten Neonazis im Blog von Atlas Delmenhorst.
Ich würde gerne vor allem auf den Link oder den Post von AfD Watch Bremen nochmal eingehen. Die Kollegen oder alle Hörer jetzt aus Delmenhorst, die das hören und sagen, Mensch, warum reitet ihr uns denn jetzt schon wieder in die Richtung rein? Das waren irgendwie 3, 4, 5 Leute, die im Stadion waren. Das waren, dagegen standen mehr oder weniger 5000 andere. Und warum setzt ihr da den Fokus so rauf? Also ich kann sagen, wir haben ja Tobis Geburtstag an dem Abend noch gefeiert. Ich habe auch sehr viel Zeit am Handy noch verbracht, um die Geschehnisse abends noch irgendwie zu reflektieren. Und ich glaube, 10, 15 verschiedene Kontakte haben mir diesen Link geschickt. Einer schrieb nur, ja, gestern war ja gar nichts Positives. Da bezog er sich auf Atlas und also den AfD-Watch Link und eben auch das Ergebnis von Werder Bremen. Aber grundsätzlich, zumindest in unserer Blase, fand das nach dem Spiel ziemlich statt, wer da gewesen ist. Also die Thematik, wer war im Stadion und dieser Banner vom FC St. Pauli, wie wird damit umgegangen, wie geht der Verein auch mit den Leuten im Stadion, also mit diesen 3, 4, 5 Leuten im Stadion um, das war zumindest bei mir seit dem Abpfiff ziemlich doll Thema. Ich glaube, dass man in Delmenhorst sehr viel drüber reden möchte, wie gut das organisatorisch alles lief, wie toll das Spiel war, was man für ein guter Gastgeber war. Ich sag mal, bei uns dreien und vielen St. Pauli-Fans, aber eben auch sehr, sehr vielen Atlas-Fans war das Thema, wer da vor Ort ist, und sind da viele, glaube ich, sehr, sehr enttäuscht gewesen, wie man da so sehen konnte und wie nachträglich damit umgegangen wurde.
Sehe ich auch so. Ich hatte auf der Rückfahrt nach Bremen im Zug noch eine sehr nette Unterhaltung mit mehreren St. Pauli-Fans auch über die Sache. Es ist schwierig. Also ich meine, du sprichst jetzt an in den Freundeskreis des einen Sponsors. Was macht ein Verein? Kontrolliert er von Sponsoren dann erstmal die Freundeskreise nicht? Also ich meine, das ist ein Phänomen, das sich durch diesen kompletten Verein zieht, dass immer wieder überall irgendwelche Leute auftauchen, die man eigentlich nicht sehen möchte. Und ich möchte mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Ich würde mich mit denen auch nicht unterhalten können. Also ich würde mich dem nicht annähern wollen. Trotzdem sieht man sie. Aber das, ich finde es nicht so einfach.
Ich kann sonst da auch einfach mal kurz reingehen. Also natürlich ist es so, gerade auch jetzt nicht nur durch unsere Berichterstattung, sondern auch was sonst durch die Medien ging, ja, dass da einfach so ein bisschen das Brennglas drauf war, ne? Und natürlich wird dann geguckt, wen sieht man denn an bekannten Nazi-Größen. Und
das ist auch wahnsinnig wichtig und richtig. Und meinetwegen richtig und wichtig. Und ich meine, wir werden jetzt einerseits als Brandstifter, also von Delmenhorst-Seite, kriegen wir dann Rückmeldung, wir seien Brandstifter von der und Schönredner, das war ja auch unter einem Kommentar unter dem Podcast von letzter Woche zu lesen. Und gleichzeitig sind wir sind Schönredner und wir sind Brandstifter. Wir sind Zecken und wir sind Brandstifter. Es ist eine beschissene Situation.
Genau, wir stehen ziemlich dazwischen. Wir hatten uns eben darauf geeinigt, als wir beide im Vorgespräch waren, falls uns jemand verorten möchte, ja, wir sind Zecken, oder? Ja. Wir sind auf jeden Fall Zecken und wir sind auch gerne Brandstifter. Wir wollen den Verein nicht in Brand legen, aber wir wollen auf die Probleme hinweisen. Ja. Also wir können noch mal sagen, viele Grüße an die Kollegen, die Ihnen sagen, wir sind Schönredner. Im Podcast vor dem Spiel war es natürlich ganz klar unser Ziel, aufzuzeigen, was sind da für Ehrenamtliche, wie ist der Verein gestrickt, wie tölpelhaft, kann man auch, glaube ich, mal unterstreichen, geht man in der Kommunikation damit um, wie wenig Kompetenz hat man, was Pressearbeit und was Kommunikation zu dem Thema angeht. Ich glaube, man bereitet der Presse einen guten Ort zum Arbeiten, das auf jeden Fall. Also die Presseabteilung macht wahrscheinlich gute Arbeit. Aber um mit solchen Themen umzugehen, da muss ja super geschult und professionell zu sein. Sowas kann der FC St. Pauli, sowas kann Atlas nicht. Jetzt nach dem Spiel geht es uns natürlich darum, eben aufzuzeigen, was ist. Und dieses Brennglas auch zu nutzen und zu zeigen, so, wir sind zwar Delmenhorster, Wir sind auch irgendwie Atlas-Fans, aber wir sind auf jeden Fall nicht die Leute, die sich damit gemein machen lassen wollen. Und wir sind auch diejenigen, die den Finger in die Wunde legen wollen und zeigen wollen, Leute, so geht es irgendwie nicht, dass da diese Menschen kommen können und man entschuldigt sich da nicht für, man sieht da kein Problem drin.
Okay, danke für das Statement und die Einordnung. Ja, also klar, natürlich ist es schwierig, aber dann, und es ist vielleicht auch wirklich dann vielen, oder tun wir jetzt Unrecht, dass wir da jetzt wieder so drauf schauen. Aber ich glaube, wir haben klar gemacht, dass es ansonsten ein sehr guter Tag war für den Fußball in Delmenhorst und so. Und ja, jetzt da noch zu gucken, wer hat mit wem oder wer betreibt da ein Fitnessstudio und wen kennt der und so. Das ist sicherlich dann auch für Leute, die das ehrenamtlich machen und da einfach, da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu, weil du mir was in der Richtung im Vorfeld geschrieben hast, Timo, dass man da einfach den Blick nicht für hat. Trotzdem ist es dann, glaube ich, wie du ja sagst, Tobi, einfach wichtig, den Blick da trotzdem drauf zu richten und da einfach nicht wegzuschauen, zu sagen, ja gut, die sind halt da und dann kommen wir ja vielleicht mal zu dem Banner und auch zu den Rufen, die es aus unserer Kurve gab. Also wir hatten einmal einen Banner hochgehalten mit dem Spruch, euer einziger Kult sind eure Nazis, Atlas abschaffen. Und es wurde auf jeden Fall um die Halbzeitpause rum, ich weiß nicht mehr, ob davor oder danach, auch Nazischweine skandiert, was sich ja natürlich ganz klar, weil auch im Blog hatte man Internet und konnte wahrscheinlich da auch schon gucken, wer, oder ob da schon irgendwas bekannt ist oder vielleicht hat man auch Leute vom Vorfeld schon gesichtet. Das richtete sich ja nicht gegen Atlas, so wie der Verein das anscheinend wahrgenommen hat in seinem Statement, was jetzt noch rausgegeben wurde, sondern ja wirklich an die Leute in dem Blog, die dann auch damit zu Recht betitelt werden können. Vielleicht mal zu der ganzen Thematik. Tobi, magst du mal anfangen?
Ich fange gerne an. Also erstmal muss dir das überhaupt nicht leid tun, dass du das thematisierst, worüber wir hier sprechen, weil eben du sagst es ja selber, es ist wichtig. Wir sehen das auch so, dass der Verein ein bisschen die Situation verkennt und dass er sich angegriffen fühlt, obwohl er ja nicht derjenige ist, der Nazi ist. Also wie kann ein ganzer Verein Nazi sein, wenn er sich das in die Satzung schreibt, aber dann wäre er schon längst verboten worden. Es sind halt die Fans und natürlich fällt das auf den Verein zurück, aber es ist ja nicht der Verein. Und der Verein wäre gut bedient, und das ist das, was Timo sagte, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist in der Hinsicht auch etwas tölpelig, sich dem entschlossener entgegenzustellen und zu sagen, wir wollen solche Leute nicht im Stadion haben. Das wäre ja das Sinnvolle. Ich meine, dann kommt dann aus Vereinsseite die Argumentation, na, wir können ja nicht gucken, wer unsere Tickets kauft und wir können nicht bei 5000 Leuten jedes Gesicht scannen und gucken, ob der jetzt der und der ist und den lassen wir nicht rein. Ja, natürlich, aber trotzdem kann man sich als Verein noch etwas entschiedener dagegen stellen, welche Leute man im Stadion haben möchte und welche nicht. Und ein paar Gesichter kann man sich dann vielleicht auch mal merken. Und ich meine, andere Vereine arbeiten auch mit Hausverboten und kriegen das durchgesetzt. Das könnte auch der SV Atlas. Aber ich denke, wir denken, die Problematik muss immer wieder thematisiert werden. Und dann gehört eben auch dazu, dass findige Augen die Gesichter kennen und diese dann auch veröffentlichen und die Problematik thematisieren und sagen, der war da, der war da, der war da. Ich muss sagen, wir haben in der Kurve wenig Menschen überhaupt sehen können, weil der Blick auf die Tribüne halt auch weit weg war. Ich habe da in der Kurve jetzt jemanden gesehen, von dem ich wusste, okay, also wir waren umringt von Junggesellenabschieden und Familien, tatsächlich.
Genau. Und ich muss da für meinen Teil auch sagen, ich hätte diese Leute auch gar nicht erkannt, weil ich mich eben da gar nicht so weit auskenne. Ich glaube, weiß auch gar nicht, ob man, wenn man diese Leute erkennt, sofort sagen muss, die müssen alle rausgezogen werden. Ich finde, die große Frage ist, wie geht man im Nachhinein damit um, dass sie da sind und wo sind sie gewesen? Also sie wurden ja nun auf der Tribüne im Fanblock gesehen. Das heißt, da müssen sie sich ja irgendwie auch zu Hause gefühlt haben. Das ist, glaube ich, eine Thematik, die man besprechen muss als Verein, die man auch mit diesen Kreisen, die danach standen, besprechen muss. Warum die sich da so zu Hause fühlen. Und ich glaube, man muss, wenn man diesen Banner vom FC St. Pauli sieht, und da haben sich, Achtung, ich glaube, ich sage sogar zu Recht, sehr, sehr viele vom Verein sehr stark angegriffen gefühlt, denn da steht ja, der einzige Kult sind eure Nazis. Ich glaube, der Verein besteht und der Glaube an Atlas und was Atlas ist, das ist schon viel, viel mehr als nur Nazis. Wir waren da bei diesem Bild mit dem weißen Blatt und dem braunen Strich. Ich glaube, man tut sich sehr gut da drin, jetzt auch mal das zu beschreiben, was mehr ist als das weiße Blatt. Ich glaube, da ist mehr. Und ich glaube, das, was viele verletzt hat, war das Atlas abschaffen. Und wenn man dann sagt, die haben Nazischweine skandiert und meinten damit nur die 5, 6 bekannten Nazis oder alle, die sich damit identifizieren. Ja, gleichzeitig, wenn man sagt, Atlas abschaffen, sagt man ja, okay, ihr habt ein Problem, ihr kommt damit nicht zugange und deshalb geht bitte komplett. Können wir jetzt auch nochmal vorgreifen, die Kontakte der beiden Vereine wurden sehr, sehr positiv beschrieben. Wir haben ja Oke Göttlich auch noch nach dem Spiel kurz getroffen und Hallo gesagt, aber nicht über die Thematik gesprochen. Wenn die Connection so, so groß und so gut ist zwischen den Vereinen, die das gesprochen wird, denke ich, dass da vielleicht beim FC St. Pauli auch sehr, sehr viel Kompetenz ist, dass man vielleicht auch mal helfen kann, wie man mit sowas umgeht. Und da sehe ich, glaube ich, bei St. Pauli-Fans, die das kritisch sehen, beim Verein, der das wahrscheinlich kritisch sieht, der ja auch sehr viel wirbt mit St. Pauli-Fans gegen rechts, sich da eine Kompetenz, dass man vielleicht mal auf den SV Atlas zugehen kann und dann denen auch mal erklären kann, Leute, das ist aus dem und dem Grund negativ, was hier passiert. Und wenn solche Leute gesichtet werden, was beim FC St. Pauli ja nun wahrscheinlich nicht der Fall ist, dann geht man da so und so mit um. Also vielleicht geht die Verantwortung nach dem Spiel ja auch noch ein bisschen weiter. Das wäre doch ganz schön.
Das auf jeden Fall, da steckt ja jetzt ganz viel drin. Also zum einen mal so ein Banner ist natürlich immer provokant und vielleicht auch ein bisschen drüber in manchen Fällen. Also als Dresden noch mit uns in der Liga war, da war ja auch regelmäßig hin und her und ging ja von denen in eine sehr sexistische Richtung. Und natürlich haben wir bei denen dann, wenn wir was geantwortet haben, auf die ganze Nazi-Thematik draufgehauen sozusagen. Von daher, also ich persönlich nehme so ein Banner nie wörtlich. Weißt du, also es soll provozieren, es soll den Daumen drauf drücken sozusagen oder mit dem Finger drauf zeigen. Und ja, sicherlich geht es dann nicht darum zu sagen, schafft euch einfach ab, ihr seid ein Nazi-Verein. Das kann man da rauslesen, aber ich glaube wirklich, dass es einfach darum ging, darauf machen wir jetzt hier aufmerksam und ja, dass man sich dann da als Verein verletzt fühlt und das als widerwärtig bezeichnet, wie heute in der Presse zu lesen war. Ja, aber überleg doch mal, was dahinter steckt. Weil was dann nämlich vom Verein kommt, ist nämlich, ja, dass irgendwie, selbst wenn da Nazis waren, die haben sich ja benommen. Also, ne, also steht irgendwie drauf, wir haben kein rechtsradikales oder Fehlverhalten wahrgenommen. So, das heißt, es wird nicht darauf eingegangen und man sagt zwar auch, ja, man positioniert sich gegen Rassismus und so weiter, man sagt aber nicht, wir wollen Menschen, die dieses Gedankengut tragen, nicht im Stadion haben, wie es ja bei euch eben schon auch so ein bisschen durchklang, dass das nämlich genau die Forderung wäre oder das, was man durchsetzen müsste, sondern man sagt, ja, da waren vielleicht welche oder da waren welche, aber die haben sich ja konform verhalten sozusagen und das trifft ja vielleicht auch genau wieder diesen Kern dieser unglücklichen oder leicht tölpelhaften, habt ihr es glaube ich bezeichnet, Kommunikation, so zu sagen, ja, wir sagen da ja jetzt was gegen, aber dann gleichzeitig das wieder so mit dem Hintern so ein bisschen wieder einzureißen und zu sagen, ja, selbst wenn die da waren, die haben sich ja benommen, das ist so, ja, mindestens unglücklich und da ist auf jeden Fall, wie ihr ja schon sagt, vielleicht auch im Nachgang vieles, was noch getan werden muss und ich persönlich finde, ja, sicherlich kann man da oder können da Vereine helfen, aber ich finde, der Schritt muss vom SV Atlas selber kommen, dass man sagt, okay, anscheinend haben wir hier ein Problem, das hat dieser Spieltag auch wieder gezeigt oder dieses Pokal-Highlight, wir holen uns da jetzt Hilfe, weil anscheinend kriegen wir das alleine einfach nicht gestemmt. Ne? Und dann zu sagen, okay, wir schauen mal, ich meine, auch Bremen hattest du ja auch, oder was gab es im inoffiziellen Vorgespräch war, Timo, oder auch On-Air, dass da ja auch Bremen sehr, sehr viele gute Schritte gegangen ist in den letzten Jahren, dass das wäre ja sogar noch naheliegender rein geografisch und dass man einfach sagt, ey, hallo, wir sind hier, ja, der kleine Dorfverein, ohne das despektierlich zu meinen, wir brauchen hier einfach Hilfe, was können wir tun, was brauchen wir für ein Rüstzeug, um da anders mit umzugehen, wenn wir uns ja eigentlich positionieren wollen, aber es halt eben nicht zu 100% durchziehen.
Genau, ich würde gerne noch ganz kurz reingehen. Im Grunde muss doch klar sein, wir wollen alle als Verein, als Stadion, als Spielstätte kein Ort für Nazis sein. Und das gebietet auch dem Respekt, wenn man Spieler mit Migrationshintergrund hat, wenn man dunkelhäutige Spieler dabei hat, dass man eben auf jeden Fall kein Ort für Nazis sein will. Kannst nicht einerseits mit deinem Kapitän, der Afghane ist und afghanischer Nationalspieler ist, Werbung machen und andererseits eben auch ein Ort für Nazis sein, weil du das Problembewusstsein nicht hast. Und in dieses Problembewusstsein muss man rein. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Überschrift auch von diesem Podcast oder innerhalb dieser Problematik. Man muss das Problem sehen können und man muss sehen können, dass man agieren kann. Und ich glaube, von einiger Seite, und damit will ich gar nicht sagen, vom ganzen Verein, aber von einigen Akteuren sieht man sich da, glaube ich, eher in so einer Ohnmachtstellung. Was sollen wir denn machen, wenn die Tickets bei uns kaufen? Wie sollen wir denn damit umgehen, wenn die bei uns sind? Überhaupt erstmal umgehen. Nicht nur,
das ist so ein bisschen Stadion wie eine schlecht gemanagte Naturkatastrophe. Ne? Man sagt, wir konnten da nichts für, aber letztlich ist das alles menschengemacht. Und es ist immer besser, Krisen gar nicht erst entstehen zu lassen, als sich hinterher als großer Krisenmanager hinzustellen. Aber die Krisen werden halt momentan nicht gemanagt oder nicht so, wie es nachhaltig sinnvoll wäre.
Also du meinst, bevor die Überschwemmung kommt, besser schon mal ein paar Sandsäcke bereitlegen?
Zusehen, dass die Überschwemmung gar nicht erst kommt. Also wir reden jetzt über den Klimawandel. Dagegen könnte man auch was tun und man kann eben auch was gegen sein Publikum in einem Fußballstadion tun. Und da wahrscheinlich noch viel, viel einfacher.
Ja, und dann ist ja die Nummer, wir denken da alle an Armin Laschet, wenn die Katastrophe dann gewesen ist, dann geht's halt darum, wie gehe ich damit um? Und tölpelhaft in der Ecke zu stehen und zu lachen, wie Armin Laschet bei der Flutkatastrophe, oder jetzt eben zu sagen, oh, wir werden mit dem Nationalsozialismus verglichen.
Und das ist widerwärtig.
Genau. Also, entschuldigt euch doch erstmal. Also ich kenne das aus dem privaten Umfeld auch, dass ich, wenn ich irgendwie in die Ecke gedrängt werde, dass ich erstmal losschimpfe wie ein Rohrspatz und im Nachhinein merke ich, das war völlig falsch und schäme mich dann dafür. Vielleicht sollte man mal anfangen, damit umzugehen und jetzt einfach zu sagen, okay, das ist nicht richtig, was hier passiert.
Also wenn euer Verein Gesprächsbereitschaft signalisieren würde, ja, das heißt ja nicht, ihr sucht das Gespräch, sondern ihr sagt, wir würden mit euch reden, das wäre vielleicht, käme das dem Verein schon mal zugute. Und dann meldet sich der SV Atlas vielleicht dann irgendwann tatsächlich mal aus Eigeninitiative und sagt, ey Leute, wir haben da ein Problem, könntet ihr vielleicht mal mit uns darüber sprechen? Das wäre im Grunde das Ziel. Und dass dann, man überhaupt das eben Problembewusstsein erkennen und dann nach einer Lösung suchen. Und momentan ist man halt noch nicht mal beim Erkennen so richtig angekommen.
Und ich glaube, dass, was in diesem Podcast auch gesagt werden muss, wir sprachen über den Block M, der sich sehr, sehr gefreut hat, dass wir ihn genannt haben und uns dann praktisch mit Nachrichten überschüttet hat, wie dass es sie gibt und wie aktiv sie doch sind. Zwei Kollegen vom Block M hatten ein FCK-MZS, also Fuck Nazis, Banner dabei und haben den wohl mit Mann und Maus verteidigt, weil die genannten Leute wohl in sehr furchterregender Art auf sie zugegangen sind und den Banner auch wieder abhängen wollten und haben sich wohl dagegen verteidigt also nur mit der Vorstellung verteidigt, da gab es jetzt keine Rangeleien oder sowas, und sorgten dafür, dass dieser Fuck-Nazis-Banner auch im Stadion blieb, wohl auch im direkten oder im näheren Umfeld von den gesichteten Leuten. Das heißt, es gibt das auch, wie gesagt, gar nicht so sehr an die St. Pauli-Fans gerichtet, sondern vor allem an die Atlas-Fans, die das jetzt hören. Es gibt einfach super viele Leute, auch im Fanblog, im Verein, in der Stadt, die keinen Bock drauf haben, dass sie selber indirekt als Nazis bezeichnet werden, dass der Verein irgendwie in diesem Lichte steht. Und natürlich ist bei normalen Oberligaspielen oder bei normalen Regionalligaspielen tut das nicht wirklich zur Sache. Und wir hatten da ja über dieses BSV-Spiel gesprochen. Je politisierter ein Spiel im Voraus ist, desto eher zieht es natürlich diese Leute auch an. Also für die schickt es sich dann natürlich, dahin zu gehen. Und trotzdem muss man da als Verein gewappnet sein. Das will ich überhaupt nicht als Ausrede sehen, sondern und wenn das Kind im Brunnen ist, dann muss man eben damit umgehen, wie es im Brunnen ist. Und da kann man cool mit drauf reagieren.
Ich finde, das sind wunderbare Schlussworte, gerade auch mit der Anekdote, dass dann es doch eine kleinere Gruppe gibt, die da tapfer ihr Banner aufhängen mit einer eindeutigen Botschaft in unmittelbarer Nähe zu den Leuten, die das Problem sind, was halt auch von allen Seiten und gerade von außen thematisiert wird. Ich denke mal, also die sportlichen Wege werden sich jetzt so bald erstmal nicht kreuzen, denke ich mal. Aber wir werden das aus der Ferne weiter beobachten. Und es gibt ja auch, wir drei sind das nicht, wir erkennen diese Leute nicht, aber es gibt ja fähige Leute, die da ein Auge drauf haben und immer wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, ey, da ist wieder einer aufgetaucht. Und dann schaut doch bitte auch mal hin und agiert entsprechend und wenn man sich da Hilfe holen möchte, dann wäre beispielsweise mein Verein der Letzte, der dann sagt, nee, kommt da mit euren Nazis selber klar. Da kann man sicherlich beratend zur Seite stehen. Wobei ich, wie gesagt, finde, dass jetzt der Schritt erstmal aus Delmenhorst selber kommen muss. Wie wir ja jetzt schon klar gemacht haben, dass da einfach ein Bewusstsein für herrscht, wo genau die Problematik liegt. Sie liegt nicht darin, dass, wenn diese Leute da sind, dass sie sich dann auch noch rassistisch oder wie auch immer verhalten, sondern es liegt daran, dass sie überhaupt da sind. Und ich hoffe sehr, dass Atlas da einen Weg rausfindet, weil es täte mir leid für all die guten Leute, die ich da jetzt mit euch beiden und auch am Wochenende da gesehen habe, die sich da ehrenamtlich den Allerwertesten aufreißen. Für die täte es mir leid, wenn dieser Verein weiterhin dieses Stigma mit sich tragen muss. Habt ihr noch berühmte letzte Worte, die ihr loswerden wollt?
Also ich würde auf jeden Fall nochmal sagen, auch wenn sich die sportlichen Wege nicht so schnell kreuzen, auch für uns, Yannick, würde ich doch sagen, wenn ihr Tickets organisiert, wir besuchen euch mal am Millerntor. Und gleichzeitig würde ich sagen, wer von euch Interesse hat, kommt doch mal zu einem normalen Oberligaspiel. Und dann haben wir, glaube ich, auch einen Schluck Bier dabei. Und dann kann man sich auch nochmal ein Spiel vom SV Atlas anschauen. Ohne diese ganzen Begleiterscheinungen, ohne so viel Aufwand drumherum, einfach nochmal die Lage checken. Aber wie gesagt, wir kommen auch gerne nochmal nach Hamburg, ohne dass Werder Bremen oder der SV Atlas da zu einem Spiel eingeladen wird.
Tobi, hast du noch was hinzuzufügen?
Nein, es ist eigentlich alles gesagt und wir haben ja noch ein bisschen überzogen, als wir eigentlich geplant hatten, reden zu wollen. Du hast es gut zusammengefasst. Es braucht ein Bewusstsein und sobald das da ist, verschließt ihr euch nicht. Das ist auch etwas sehr Schönes, was man mit nach Delmenhorst wieder nehmen kann.
Genau, viele Grüße an alle in Delmenhorst, die das hören und vielleicht auch an alle, die jetzt ein bisschen sauer auf uns sind. Es geht einfach darum, Prozesse anzuschieben und es geht da nicht darum, irgendwen, der da nicht eh schon steht, in der rechten Ecke zu drängen, sondern um professionelles Bewusstsein und genau wie es um professionelle Trainingsbedingungen
geht. Der Verein muss aus dieser Schmuddelecke raus und dafür muss er an sich selbst arbeiten und davon würden alle profitieren.
Genau, und wir haben die Hoffnung noch nicht verloren, dass das irgendwann
passiert. Dass das passiert, genau.
Wunderbar, dann danke ich euch beiden für die beiden Gespräche und wir bleiben sicherlich in Kontakt und man sieht sich mal auf den Sportplätzen Norddeutschlands irgendwo bestimmt auf jeden Fall. Und euch danke fürs Zuhören. Hier geht's dann im Laufe dieser Woche weiter mit dem Vor-dem-Spiel-Gespräch zum Gastspiel bei der Spielvereinigung Fürth. Das wird Luca machen und bis dahin habt eine schöne Woche und macht's gut. Ciao.
Wir sind